Und in den allermeisten Fällen sind die Ausdrücke sogar Bildersprache. Das heißt, man kann sehen, was gemeint ist mit unserer Sünde. Ich habe euch in die Unterlagen hinein auf Seite 65, 66 eine Aufzählung, eine Steigerung, möchte ich beinahe sagen, gegeben. Wenn wir an das Gesetz denken und wir halten das Gesetz nicht, dann gibt es zwei Möglichkeiten, das Gesetz nicht zu halten. Die eine, man übertritt das Gesetz. Und das nennt die Bibel die Übertretung. Und das andere, man erfüllt das Gesetz nicht, man kommt zu kurz, das ist die Unterlassung. Du sollst, das kann ich übertreten und das kann ich nicht erfüllen. So sind zum Beispiel die Unterlassungssünden hauptsächlich die Sünden von uns, von den Gläubigen. Die sind in vielen Bildern in der Bibel dargestellt. Johannes 15, eine Rebe, die keine Frucht bringt. Wozu ist eine Rebe da? Frucht zu bringen. Was ist die Sünde des Gläubigen? Keine Frucht zu bringen. Unterlassungssünde. Zu kurz zu kommen. Nicht erfüllen des Willens Gottes. Da sagt der Jakobusbrief, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Guckt mal, wenn wir am Abend so im schnellen Verfahren unseren Alltag an unser Revue passieren lassen, dann suchen wir fast immer Übertretungssünden. Finden keine, haben gut abgeschnitten heute. Toll, klopfen uns dann auf die Brust, sagen vielleicht dem Herrn noch Danke, dass er uns mitgeholfen hat. Aber wer von uns sucht denn die Unterlassungssünde? Guck mal, wenn ich mit dem Wagen jetzt nach Hause fahren würde heute Mittag und heute Abend zu Hause ankomme, meine Frau fragt mich, hast du eine gute Fahrt gehabt? Sage ich, ja, ist gut gegangen. Ich meine damit, meine Fahrweise hat mich nicht in Not gebracht. Das heißt, ich habe nicht irgendwo gegen ein Gesetz verstoßen, das einen Unfall hätte hervorrufen können. Was ich nicht weiß, wie viele andere haben gebremst, damit ich gut nach Hause kam. Ach so, hast du je daran gedacht? Guck mal, du schiebst dann so schnell in der Stadt irgendwo, weil du einem der falsch fährt. Verhilfst, dass es nicht knallt, indem du etwas tust, was du eigentlich gar nicht tun müsstest. Du hättest sogar noch Vorfahrt. Und du hältst an, damit der andere heil weiterkommt. Das merkt er unter Umständen gar nicht. Wie viele Male Unterlassungssünden, ich sage ein Beispiel bei uns in der Siedlung, ihr wisst ja, ihr könnt euch vorstellen, wie man in einer Siedlung nachbarschaftlich denkt. Wenn also die Nachbarin das Fenster aufmacht und ich hab's auf und schaue raus und ich grüße sie nicht, dann ist das einer der größten Affront, die ich begehen kann. Denn der Frau brauche ich nachher keine Einladung für die Evangelisation zu bringen. Die hat mich ja nicht mal gegrüßt. Nun verlasse ich mein Haus und muss so an etwa 10 solchen Privathäusern vorbei, bei denen ich die Leute alle persönlich kenne. Mein größter Graus ist, dass mir irgendjemand mal sagt, Herr Weber, was haben Sie gehabt? Sie haben was gegen mich, Sie haben mich gestern gar nicht gegrüßt. Und ich dann sagen müsste, tut mir leid, ich habe Sie wahrscheinlich nicht gesehen. Warum? Ich stehe von meinem Schreibtisch auf und bin in Gedanken in meinen Stoff versunken und bin schon in der Stunde, die ich in 5 Minuten drüben in der Schule anfangen muss. Und da kann es mir tatsächlich passieren, dass ich meinen Nachbarn nicht sehe. Da muss ich dann den Herrn bitten und muss sagen, Herr, du musst mir helfen. Das darf mir nicht passieren, dass ich meinen Nachbarn nicht grüße. Oder jeder kennt meinen von der Nachbarschaft, jeder kennt meinen Wagen in der Stadt. Jetzt läuft die Frau nach Hause. Das ist von der Stadt 20 Minuten, halbe Stunde bis zu ihr nach Hause. Überlegt euch mal, was passiert, wenn ich an dieser Frau mit meinem Wagen vorbeifahre, ohne anzuhalten. Das ist eine Katastrophe in einer Nachbarschaft einer engen, kleinen Siedlung. Was hat der gegen mich? Unterlassungssünden. Der Herr muss uns helfen. Das schaffen wir nicht von uns aus. Der Herr muss uns helfen, gerade an dieser Stelle. Da ist jemand hier im Haus, der läuft furchtbar belastet, beladen herum. Er hat nicht den Mut, jemand anzusprechen. Hast du gesehen, dass jemand traurig ist? Suchst du Zeit? Suchst du eine Gelegenheit? Drehst du noch einmal um? Sprichst du ihn an? Oder gehst du einfach weiter? Unterlassungssünden. Hier könnten wir den ganzen Tag miteinander Gruppenarbeit machen. Wo liegen auf unserem gläubigen Sektor all jene verpassten Gelegenheiten? Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Merken wir uns, wenn wir am Abend über den Tag zurückblicken, dann ist es nicht damit getan, dass wir jene groben Übertretungssünden eventuell nicht finden in unserem Leben, wie viele, viele andere mag es haben. Und der Johannesbrief sagt, wer da sagt, dass er ohne Sünde ist, der betrügt sich selbst. Und so merken wir plötzlich, Sünde ist so viel mehr, als was wir im Alltag als Sünde bezeichnen. Schlagen wir mal ein solches Sündenregister auf, wie wir es in Markus 7 beispielsweise haben. Markus 7, Vers 20, und damit will ich diesen Abschnitt verschiedene Ausdrücke dann verlassen. Markus 7, Vers 20. Jesus sprach, was aus dem Menschen geht, das macht den Menschen gemein. Wir haben gestern gesagt, was drin ist, kommt raus. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, also aus der tiefsten Zentrale vorgestern, aus der tiefsten Zentrale gehen heraus böse Gedanken. Gedanken sind ja zollfrei. Wer denkt denn noch an Sünde, wenn er etwa böse Gedanken hat? Und wie schnell? Wir gucken einen anderen an, wir schauen ihm zu. Und was kreuzt alles an Gedanken in unserem Gehirn? Von innen aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Geiz. Und da brauchen wir ja nur den Maßstab, den der Herr in der Bergpredigt anlegt. Schalkheit, List, Unzucht, Schalsal, Gotteslästerung, Hoffart, Unvernunft. Alle diese bösen Stücke gehen von innen heraus und machen den Menschen gemein. Das ist Sünde. Gibt es verschiedene Arten von Sünden? Ja. Psalm 139. Du Herr siehst alle meine Wege. Du weißt jedes Wort auf meiner Zunge. Du kennst meine Gedanken in ihren Anfängen. So. Jawohl, es gibt Gedankensünden, es gibt Wortsünden, es gibt Tatsünden. Ach so, eine Gedankensünde, das ist also hellgrau. Eine Wortsünde ist dunkelgrau und eine Tatsünde ist schwarz. Oh. Wie?
Ich bin aber der Meinung, dass es vier gibt.
Welche?
Die Unterlassungssünde.
Ja, ja. Das kann ich ruhig noch mit denen einnehmen. Aber dann bleibt es immer noch eine Tatsünde, weil ich eine Tat nicht getan habe. Oder eine Wortsünde, weil ich einen Gruß nicht erwidert habe. Ja. Ist es wahr, dass eine Gedankensünde weniger Sünde ist als eine Tatsünde? Vor Gott nicht. Ich begehe in Gedanken einen Mord. Wird man mich vor Gericht zitieren? Nein. Könnt ihr sehen, wie der Moralkodex der Menschen uns Gläubige beeinflusst? Wie würden wir einem Menschen beweisen wollen, dass die Gedankensünde bei Gott genauso Sünde ist wie die Tatsünde? Ja, wo? Ja, Leute, ich lade euch ein, auf die Bibelschule zu kommen. Ihr müsst die Bibel kennenlernen. Denkt an die Bergpredigt. Da sagt der Herr, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren hat, die... Dann sind wir alle ehelich. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Totschläger, sagt der Herr in der Bergpredigt. Könnt ihr sehen, wir müssen aufräumen mit jenem menschlichen Verständnis von kleinen Sünden und von großen Sünden. Wir streicheln uns so oft, weil wir nur ein kleiner Sünder sind, angesichts der großen Sünder, die mit Taten etwas getan haben. Ich habe dieser Tage das Bild gebraucht vom Erziehungszaun, der bei uns nur verschieden hoch ist. Und das ist das Bild, was vor uns steht. Sünde ist in ihrem Wesen Sünde. Der böse Gedanke über meinen Bruder in meinem Herzen ist vor Gott auf der Waage genau gleich schwer wie der Mord an meinem Bruder.
Klar. Kann man sagen, dass die Sünden immer gleich schwer wiegen, bloß die Folgen, die ich dafür...
Das ist was anderes, jawohl, da kommen wir drauf zu sprechen. Ganz genau. Ja.
Manchmal kommen doch Gedanken auf, negative Gedanken. Und wenn
man hier an Gott abgeben, ist das praktisch genauso schwerwiegend,
also wenn ich jetzt den Gedanken nachgebe und
das Wort
daraus
folgt,
oder nur
was anderes? Luther hat dazu gesagt, dass die Raben über meinen Kopf fliegen. Dafür kann ich nichts. Aber das hier
nicht.
Nicht? Sobald du den Gedanken aufgreifst und dann fängst du ihn an zu verspinnen, zu einem Gewebe, dann sündigst du. Dass der Gedanke kommt und wer von uns kennt das nicht? In den allerheiligsten Augenblicken kommen uns oft die sündigsten Gedanken. Wir sind beim Beten und mitten in das Beten, wir lesen die Bibel zwischen zwei Verse, was schießt uns da alles durch den Kopf? Der Teufel müsste doch nicht der Teufel sein, wenn er uns in diesen Augenblicken nicht versuchen würde. Und der schießt seine feurigen Pfeile mit der Flagge hinten dran ab und wir lesen. Was? Und wir stehen einen Augenblick ganz bestürzt da. Manchmal auch nicht bestürzt. Und dann muss der Herr uns schütteln. Und dann wachen wir auf, gerade noch im letzten Augenblick, bevor wir die Sünde aufgegriffen haben. Also Versuchung ist nicht Sünde. Im Gegenteil. Diese
Also Gedanken, eigentlich nur, wenn man diesen Gedanken, die man bekommt, nachgeht.
Wenn man sie aufgreift. Was sagt der Jakobusbrief? Wenn die Lust empfangen hat, diese Gedanken müssen meine Zustimmung bekommen. Und dann sündige ich.
Ja. Was ist denn mit den Gedanken, die ich träume, vorkommen? Ja. Die auch sündig sein, und ich meine, sie
ja.
Jemanden
ja. Das ist ein Riesengebiet, die Traumwelt. Wenn von euch Leute da sind, die solche Alten, Träume, Angstträume, solche schrecklichen Träume haben, Träume, bei denen man nass geschwitzt ist, Träume, bei denen man eigentlich die Energie, die man im Schlafen aufgetankt hat, wieder abgegeben hat, die einem geraubt worden ist, dann stimmt etwas nicht. Nach der Bibel kommen wir dann zu der Aussage, hier wird ein Mensch von seinem Unbewussten her im Schlaf geplagt und gequält. Und ich rate einem solchen Menschen an, einen Seelsorger, keinen Traumdeuter, einen Seelsorger aufzusuchen und einmal ein intensives Gespräch zu führen. Ich selber rate Menschen, die dann zu mir kommen, etwa Folgendes.
Ich sage, in ihrem Leben sind unbewältigte Fragen, unbewältigte Anliegen, die des Nachts im Unbewussten bearbeitet werden. Und dann werden sie in Anspruch genommen. Am Abend gehen sie auf ihre Knie, heute Abend, und geben dem Herrn alles ab. Sagen ihm alles. Lassen ihn in die tiefsten Tiefen ihres Herzens blicken. Und dann nehmen sie am Schluss 1. Thessalonicher 5,23, der Gott aber des Friedens bewahre euch nach Geist, Seele und Leib unsträflich und so weiter. Und dann beten sie dieses Gebet und schlafen ein und die Träume werden verschwinden. Also, siehst du, das ist der Rat, den ich Menschen gebe, die zu mir kommen. Das sind unbewältigte Dinge. Da sitzt das Kind vor dem Einschlafen, noch vor dem Fernseher, sieht eventuell noch einen Krimi. Dass das Kind des Nachts schreit, ist sonnenklar. Du sagst, ist gut, ich bin ja kein Kind mehr, ich kann mir so einen Krimi einziehen. Ich werde dir garantieren, wenn du das mehrfach tust vor dem Schlafengehen, wundere dich nicht, wenn in deiner Traumwelt solche Szenen nachher auftreten. Das, was ich aufnehme, was ich gefüttert habe, das wird verarbeitet von meinem Unbewussten. Und so ist es nicht ganz egal, was wir tagsüber alles einziehen. Alles findet seinen Niederschlag in unserem Unbewussten. Keine Information, kein durch die fünf Sinne importierte Ware geht dem Unbewussten verloren. Unserem Bewusstsein ja, dem Unbewussten nicht. Das ist alles gespeichert. Und dieser ganze Müllhaufen, der im Laufe eines Tages sich da ansammelt, wenn ich nicht lerne, das mit dem Herrn zu bewältigen, dann wird dieser Müllhaufe anfangen zu gären und sich zu bewegen und setzt sich dann in wahnsinnigen Fantasiestücken zusammen, weil die einzelnen Elemente ja nicht geordnet erscheinen, sondern völlig ungeordnet. Darum diese furchtbaren Bilder, die dann in der Fantasie hochkommen, weil 9/10 meines Seins unbewusst ist. Und so ist ein geplagtes Schlafen ein deutlicher Hinweis auf ein ungeordnetes Leben. Das wollen wir nicht da sagen, wo gelegentlich aus irgendeinem Grund einmal sowas passiert. Es braucht nur einer, der zum Beispiel Autofahren nicht geübt ist, eine Nacht durchzufahren und sich dann schlafen zu legen. Er wird merkwürdige Träume haben in jener Zeit, wo er schläft, weil er es nicht gewohnt ist, weil er nicht die Instrumente verfügt, all diese Eindrücke, die er jetzt bekommen hat, richtig zu verarbeiten, richtig einzuordnen. Und so sind sie ungeordnet als ein Angsttraum in ihm. Und das wird sich rächen. Das wird alles zum Vorschein kommen. Okay, noch einmal. Es ist kein Unterschied im Wesen der Sünde vor Gott. Ob ich meine Hand erhoben habe gegen meinen Bruder, ob ich ihn in meinem Herzen kritisiert habe, gehasst habe, genau das gleiche vor Gott. Ich habe gesündigt. Verschiedenen Objekten gegenüber können wir sündigen. Ich kann mich an einem Menschen versündigen, ich kann mich an mir selber versündigen. Was ist aber die biblische Schau davon? Schlagen wir einmal auf 4. Mose 5, Vers 6. Wir wollen ja Gott fragen, wer ich bin. Und über unseren Fehlern, über unseren Sünden, wollen wir Gott befragen. 4. Mose, Kapitel 5. Ich lese von Vers 5. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ein Mann oder eine Frau irgendeine Sünde wider einen Menschen tut und sich damit am Herrn versündigt,
hat diese Seele eine Schuld auf sich. Was lerne ich aus diesem Satz? Was ist jede Sünde einem Menschen gegenüber begangen? Sünde vor Gott. Wisst ihr, wie die Opferanordnungen dann lauten? Der Mensch muss zuerst, das könnt ihr im Kapitel vorher, im dritten Mose nachlesen, im Buch vorher, der Mensch muss dann für diese Sünde, die er an seinem Nachbar begangen hat, zuerst ein Opfer vor Gott bringen und dann beim Nachbar die Sünde in Ordnung. Jede Sünde, die ich an irgendjemanden begehe, ist in erster Linie Sünde Gott gegenüber. Das muss uns klar sein. Dann wird uns auch klar, dass wir jede Sünde, die wir an einem Menschen begehen, erst mit Gott in Ordnung bringen und dann noch beim Menschen. Der Mensch kann mir die Sünde nicht vergeben. Diese Seele hat eine Schuld auf sich, sagt die Bibel. Denkt an den verlorenen Sohn. Was sagt er, als er zurückkommt zum Vater? Zu seinem Vater?
Vater, ich habe gesündigt gesündigt vor dem Himmel und gegen dich.
Ach, der sieht ganz klar ein, eigentlich hat er doch nur dem Vater gegenüber gesündigt. Er hat doch nur den Vater verletzt. Nein, Sünde einem anderen gegenüber ist in erster Linie Sünde Gott gegenüber. Okay, noch einmal. Ein ganz krasses Beispiel. Wir mögen lächeln, denken wir erst darüber nach. Ich begegne irgendwann dem Uwe in seiner grünen Uniform mit der roten Kelle auf der Straße. Ich weiß schon, warum er mich anhält. Nach der Bibel ist jetzt welcher Gedanke der erste? Herr, vergib mir, ich habe gesündigt. Herr Wachtmeister, was kostet das? So geht die Reihenfolge. Jede Sünde, alles, was ich an Vergehen, Fehlern begehe, ist in allererster Linie Sünde vor Gott. Ich habe mich gegen Gott versündigt. Ich bin schuldig geworden vor ihm. Und ich bitte ihn um Vergebung. Und dann kommt die Frage der sogenannten Wiedergutmachung. Jetzt muss ich zu meinem Bruder gehen. Das, was ich meinem Bruder gegenüber getan habe, ist Sünde, trennt mich von Gott. Wann habe ich wieder Gemeinschaft mit Gott? Wenn er mir die Sünde vergeben hat. Jetzt habe ich wieder Gemeinschaft mit Gott. Die Sünde wird mir nicht vergeben, dadurch, dass ich noch zum Bruder gehe und ihn um Vergebung bitte. Das ist nur ein Gehorsamsschritt. Ich habe vergeben. Vergeben kann nur Gott. Vergeben kann mein Bruder nicht. Überlegt euch mal, was da geschieht, wo Mitmenschen, der Chef oder irgendjemand uns sagt, ich vergebe nicht. Da müssten wir ja mit unvergebener Schuld leben. Das gibt es nicht. Und leider haben viele Christen die falsche Vorstellung, meine Sünde ist erst vergeben, wenn ich sie bei meinem Bruder geordnet habe. Nein, kein Mensch kann mir Sünde vergeben. Sünde kann nur vergeben werden durch das Blut Jesu Christi. Ohne Blutvergießen, Hebräer 9, 22, gibt es keine Vergebung. Die Sünde ist mir vergeben und weil sie mir vergeben ist, gehe ich dann zu meinem Chef. Dann heißt der Brief, richtig aufgesetzt etwa so, sehr geehrter Herr so und so, mir ist beim Bibellesen klar geworden, dass ich mich in meiner letzten Steuererklärung schuldig gemacht habe. Ich habe Gott um Vergebung gebeten und möchte die Konsequenzen, die auf mich zukommen, jetzt auf mich nehmen. Und ich bekenne vor Ihnen, so sieht die Sache aus.
Okay. So heißt das Bekenntnis. Ich habe Vergebung von Sünden, egal was für Sünden, nur durch Gott. Gott ist der Einzige, denkt an jene Aussage der Pharisäer, als der Herr sagt zu dem Gebrüchigen, dir sind deine Sünden vergeben. Was sagen die Pharisäer? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Und damit haben sie den schweren Verdacht, der macht sich zum Gott. Er ist ja Gott. Aber das war die Aussage der Pharisäer. Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Und ihr werdet bald entdecken, auch im Gespräch mit euren Freunden, wenn ihr Menschen helft, versucht das biblisch klar zu haben. Sündenvergebung kommt nur durch das Blut Jesu Christi, durch Gott. Ich sage ein Beispiel. Du bist im Abendmahl. Da an der Ecke des Saales sitzt der Mensch, mit dem du einen inneren Streit hast, vielleicht auch äußerlich, dich gestritten hast. Der Mensch prüfe sich selbst und dann esse er. Jetzt fällt dir ein, liebe Zeit, ich habe einen Streit mit meinem Bruder. Kannst du jetzt am Abend mal teilnehmen oder nicht? Annette.
Ich kann teilnehmen, so Gott im Blick habe ich.
Ah. Ich sage in diesem Augenblick, Herr Jesus, ich habe gesündigt an meinem Bruder und die erste Gelegenheit, die ich finde, werde ich nehmen und auf ihn zugehen, vergib mir. Und jetzt ist meine Sünde hinweg für Zeit und Ewigkeit. Und das Abendmahl ist vorbei und ich gehe auf meinen Bruder zu und ich sage ihm, du weißt du, heute Morgen ist mir klar geworden, das ist Sünde, dass ich mit dir im Streit bin. Vielleicht, und das tun Gemeinden, ich mache das manchmal auch, wenn ich mich innerlich getrieben fühle dazu, nachdem ich diesen Vers gelesen habe, sage ich, wir singen zwei Liedverse, und wenn solche unter uns da sind, die mit jemandem, der in diesem Raum ist, etwas zu klären haben, haben sie jetzt, während wir singen, die Möglichkeit, aufzustehen von ihrem Platz und auf ihren Bruder, auf ihre Schwester zuzugehen und das zu ordnen. Das ist ein wunderbarer Augenblick. Kannst du aufstehen von deinem Platz, kannst das sofort in Ordnung bringen. Aber du wirst nicht deswegen am Abendmahl teilnehmen können, weil du das bei deinem Bruder gesagt hast, sondern du wirst daran teilnehmen können, weil du Gott um Vergebung gebeten hast und du hast Vergebung bekommen und jetzt ist deine Sünde hinweg. Aber wir wissen, der Gehorsam, zum Bruder zu gehen, kann zu einer neuen Sünde werden, wenn ich es nicht tue.
Wir fordern um Vergebung bitte und dann wurde die Bereitschaft errichtet, auf den Sünde
zu. Das kannst du eben nicht, weil du weißt, du musst das tun. Und es nicht zu tun, bedeutet eine neue Sünde, nämlich die Sünde des Ungehorsams bei deinem Bruder, dich nicht entschuldigt haben. So läuft es. Und das muss in uns ganz klar sein. Der Teufel hat hier die Grenzen verwischt und der kann uns manchmal fast bis zum Wahnsinn treiben. Dann kannst du nicht mehr schlafen. Ich gebe dir einen einfachen Rat. Wir müssen dem Teufel ein Schnippchen schlafen. Ich habe immer Zettel in meiner Bibel. Wenn ich vor dem Abendmahl eine solche Sache in Erinnerung bekomme, dann bitte ich Gott nicht nur um Vergebung, sondern ich nehme meinen Stift und ich schreibe auf, erste Gelegenheit wahrnehmen, bei so und so entschuldigen. Wenn ich nämlich jetzt meine Augen schließen würde und diese Möglichkeit nicht mehr hätte, hätte meine Nachwelt sogar den Beweis meiner Buße vor Gott über diese Sache. Und zweitens, ich habe den Bund mit Gott, dass ich es ordne, schriftlich. Das ist eine enorme Hilfe. Du hast irgendein Problem, du kannst nicht schlafen, weil dich das plagt. Steig aus dem Bett, knie dich vor dein Bett, bekenne dem Herrn die Sünde und nimm die Vergebung im Blute Jesu Christi an.
Und du wirst selig und süß schlafen. Dass dann morgen, wenn du zu dem gehst, noch einmal das Herz klopft, das steht auf einem anderen Blatt. Aber das ist unser Weg. Wie geht man zum Bruder? Darf ich noch ein paar Gedanken äußern? Wie macht man etwas in Ordnung bei seinem Bruder? Wiedergutmachung ist immer einseitig. Also, Peter,
ja.
Wenn du mich gestern, du hast mich gestern ziemlich gereizt. Entschuldige, dass ich so reagiert habe. Ist das eine gute Wiedergutmachung? Ich habe mich ja entschuldigt bei dir. Aber was habe ich denn mit meiner Wiedergutmachung gleichzeitig gemacht? Eine Anklage. Weil du mich gereizt hast. Da kommt das andere, Volker. Wenn ich dir gestern wehgetan habe, tut es mir leid. Was könnte ja genauso sein? Dass ich dir gar nicht wehgetan habe.
Hm.
Wenn? Du bist dann anständig und du sagst, nee, ich habe gar nichts gemerkt. Ach ja, dann war es also keine Sünde, habe ich mir nur eingebildet. Kennt ihr das menschliche Herz, wie fies das sein kann? Wie wir selbst da, wo wir rabenschwarz sind, uns noch weiße Flecken ankleckern können, um nicht so ganz düster dazustehen. Wiedergutmachung ist immer einseitig. Es hat geknistert zwischen meiner Frau und mir. Nicht mit Worten. Das tun wir nicht. Mit Schweigen. Bin in meinem Zimmer. Ich will meine Predigt vorbereiten. Du bist schuldig an dein... Was, Herr? Das fehlt mir gerade noch. Ich warte eigentlich darauf, dass meine Frau, die kann nämlich nicht leben. Die hat mich bis aufs Blut gereizt. Dann habe ich geschrieben. Aber mein Schweigen war Reaktion. Sünde. Ich warte darauf, dass meine Frau raufkommt in mein Büro und sich entschuldigt. Denn damit kann die nicht leben. Du hast gesündigt. Was, Herr? Meine Frau hat mich gereizt. Ich sage euch, ich bin eine Viertelstunde in meinem Büro wie so ein Tiger im Käfig gefangen, hin und her gegangen. Und ich habe Gott klar gemacht, ich bin bereit, wenn meine Frau kommt und sich entschuldigt, dann bin ich bereit zu sagen, ja, ich bin ja auch schuld. Aber ich gehe nie zu ihr, das ist nicht meine Schuld. Bis ihr wieder Kampf nach einer Viertelstunde ausging. Ihr kennt Gott. Ich auch. Nach einer Viertelstunde habe ich geweint. Ich habe gesagt, Herr, was bin ich für ein erbärmlicher Kerl. Da versuche ich meine Sünde noch zu minimalisieren, indem ich meine Frau mit unter die Decke stecke. Natürlich habe ich gesündigt. Natürlich, das weiß ich. Und die Sünde meiner Frau geht mich gar nicht an. Was habe ich wieder gut zu machen? Nein. Dann bin ich aufgestanden, dann bin ich zu meiner Frau gegangen, habe mich entschuldigt. Was sie jetzt sagt, ist völlig egal. Völlig egal, ob sie sich auch entschuldigt, ob sie die Entschuldigung einfach nur annimmt. Ist völlig egal. Ich habe mich nicht für ihre Sünde zu entschuldigen, ich habe mich für meine Sünde zu entschuldigen.
Aber das ist halt auch ziemlich schwierig. Was sagt man denn dann? Sagt man, ja, also ich habe eben geschwiegen, weil du da einen Fehler gemacht hast.
Aha, der Satz darf nicht kommen.
Naja, schon wieder.
Ich habe dir wehgetan, indem ich geschwiegen habe. Punkt. Kein Wort mehr. Alles andere ist Rechtfertigung.
Das macht, alles andere kann es auch noch viel schlimmer machen.
Alles andere ist Rechtfertigung von mir. Klar.
Kann nicht an so einem Punkt, wo ich zum Beispiel weiß, angenommen meine Partnerin hat dieses Problem immer wieder, kann nicht an dem Punkt dann auch sagen, kommen, wo ich sage, hör zu, ich möchte mich mit dir mal unterhalten. Und mit ihr darüber sprechen. Nicht im Sinne einer Anklage, sondern ein Gespräch darüber.
Das kann, geschehen. Aber das darf nie in dem Fall, wo ich gesündigt habe, geschehen. Das ist die falsche Zeit. Ich sage in der Eheseelsorge immer, versucht nie nach einem Streit die Ursache des Streites zu beseitigen. Das ist der sicherste Weg zu einem neuen Streit. Sondern nehmt eine Situation, wo alles wie in Butter geschmiert läuft, wo es toll ist, und nehmt eine solche Zeit und betet dafür und dort schneidet einmal das Thema an. Aber nie in einer Phase, wo man heiß gelaufen ist. Das ist das Verkehrteste, was ich tun kann. Wie? Damit muss ich immer rechnen. Meine Entschuldigung ist nie eine Garantie, dass der andere sie annimmt. Meine Entschuldigung kann schreckliche Folgen mit sich tragen. Ich hatte eine Sache zu ordnen, auf der steht nach dem Gesetz Gefängnis. Ich war mir dessen bewusst, dass wenn ich das in Ordnung bringe, derjenige, bei dem ich es in Ordnung bringe, im Grunde genommen gezwungen ist, von Dienst wegen, ein Dienstverfahren einzuleiten. Das wusste ich. Ich wusste, was für einen Weg ich gehe, wenn ich ihm diesen Brief schreibe. Ich muss das alles offen lassen. Ich bekenne mich zu meiner Sünde. Was er macht, ist 100% seine Sache. Hat mich viel Kampf gekostet. Ich habe unheimlich gewartet auf den Brief, der zurückkam. In dem Brief stand, etwa, kann ich zitieren, aber etwa, ich kann das nicht weiterleiten, ich und wir anderen stecken unter der gleichen Decke, das wäre eine Selbstanzeige. Lass das mal in Ordnung so. Was er damit macht, ich muss jetzt nicht zum Gericht gehen und mich selbst anzeigen. Das ist seine Sache. Ich habe 100% alles abgegeben. Das habe ich erleichtert aufgehalten. Aber es hätte genauso anders gehen können. Wir haben kein Recht, unseren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Wiedergutmachung heißt, ich stelle mich zu meiner Sünde, unter uns gesagt. Ein Bekenntnis meiner Sünde macht mich nie schlechter, als ich bin. Stimmt? Ein Bekenntnis meiner Sünde macht mich nie schlechter, als ich bin. Ja.
Dann geht mir im Kopf rum und sagt, du sollst das Abendmahl nicht unwürdig nehmen.
Jawohl.
Und wenn ich jetzt was gegen meinen Bruder habe, dann steht in der Bibel, dass ich ihn entschuldigen soll.
Jawohl.
Deswegen verstehe ich das.
Ja. Also kann man ich kann, weil die Sünde trennt mich von Gott. Und wenn die Vergebung da ist, ist die Sünde weg. Aber ich habe durch die Sitte, wie wir sie haben, dass keine Möglichkeit gegeben ist. Es gibt Gemeinden, die geben Möglichkeit. Ich gebe sie ab und zu auch. Wenn ich in einer besonderen Situation in einer Gemeinde das Abendmahl feiere, dann lasse ich 2, 3 Verse singen und sage sehr klar und sehr deutlich, Leute, ihr könnt sie in Ordnung bringen. In der Schule kann es passieren, dass wir sagen, es kann sein, dass irgendjemand vom Gewissen geplagt etwas loswerden möchte, was er jetzt sofort sagen möchte. Bitte schön, ist Gelegenheit, er kann aufstehen. Kann sein, dass einer aufsteht und eine Sache bekennt, die er schon den Herrn bekannt hat, aber er musste sie noch öffentlich sagen. Er hätte sie zwar an einer anderen Stelle getan, weil er ja eigentlich gar keine Möglichkeit bekommt im Abendmahl. Jetzt ist sie aber da, schwupp, steht er auf und nutzt die Gelegenheit. Und das ist was Schönes.
Dann ist es also nicht unwürdig.
Dann bin ich nicht mehr unwürdig, nur ich muss dann zu meinem Bruder gehen. Die andere Frage ist, ob mein Bruder und ich in einer so bewussten Sünde miteinander leben, dass er zu mir rüberguckt, ob ich am Abendmahl teilnehme. Dann kann es sein, dass ich nicht, weil ich unwürdig bin, nicht am Abendmahl teilnehme, denn ich habe den Herrn um Vergebung gebeten, sondern weil ich jetzt meinem Bruder niemals ein Anstoß sein darf. Das ist was anderes.
Und das kann passieren, das kann in der Ehe passieren. Ja? Dass wir nebeneinander sitzen, am Frühstückstisch einen handfesten Streit haben und sitzen im Abendmahl. Dann das Abendmahl zu nehmen, verletzt das Gewissen meiner Frau. Obwohl ich jetzt Vergebung der Sünde habe, werde ich aus Rücksicht auf das Gewissen meiner Frau, nicht weil ich unwürdig bin, sondern um meine Frau nicht zu verletzen, werde ich nicht am Abendmahl sein. Ja. Wiedergutmachung. Wiedergutmachung ist eine so wichtige Sache in unserem geistlichen Leben. Aber bitte, Wiedergutmachung geht nur immer so weit, wie die Schuld reicht. Es ist nicht richtig, dass ich in der Gemeinde aufstehe und eine persönliche oder eine private oder eine zwischen zwei Menschen liegende Sünde bekenne, nur weil ich meine, ich muss bekennen. Ich muss da bekennen, wo ich schuldig geworden bin. Habe ich an der ganzen Gemeinde mich schuldig gemacht? Habe ich vor der ganzen Gemeinde das zu sagen? Habe ich mich an meinem Bruder schuldig gemacht? Habe ich das meinem Bruder zu sagen? Und vielleicht für euch als kleine Hilfe, etwa in der Seelsorge, das passiert ab und zu, da habe ich einen Kriminellen in der Seelsorge. Durch das Bekenntnis wird klar, er muss zur Polizei. Gibt keinen anderen Weg, er muss. Hat geklaut, er wird gesucht, ich habe den Gesuchten neben mir. Er hat vor Gott die Sache geregelt, er hat Buße getan oder sich bekehrt, wie es in einem Fall der Fall war. Jetzt ein Tipp, den Jungen nicht einfach abschicken zur Polizei, sondern ans Telefon einen gläubigen Rechtspfleger oder Rechtsanwalt anrufen. Und sagen, Herr so und so, ich habe in meiner Seelsorge einen schwierigen Fall. Ich hatte einen, der eigentlich unter Mordanklage gefallen wäre. Und der hat das bekannt vor Gott und Gläubigen. Und jetzt war ich dran, jetzt musste ich ihm raten. Ich sage, und er hat das auch eingesehen, es gibt keinen anderen Weg, er wird das der Polizei melden müssen, denn er ist gesucht worden in der Zeitung, öffentlich. Und habe dann den Rechtsanwalt angerufen, vor ihm, damit er gleich mithören konnte, was wir miteinander reden. Das ist zwar nicht ein gläubiger Mann, aber er ist Presbyter in einer Landeskirche, hat also irgendwo für fromme Vokabel und Verständnis, ja, als Rechtsanwalt. Und habe ihm den Fall erklärt. Er sagte, sagen Sie Ihrem Kunden, die Sache ist ganz einfach. Er kann sich nicht mehr melden, weil für ihn die Sache bereits verjährt ist. Was meint ihr, was das bedeutet hat für diesen Mann? Aber in einem anderen Fall, bei uns in der Stadt, ein von der Polizei gesuchter, bekannte, dass er es gewesen ist. Ich habe ihm einen bekannten Sozialarbeiter als Rechtspfleger zur Seite gestellt, habe ihm gesagt, bitte, ihr zwei, ihr meldet euch bei der Polizei. Das ist eine enorme Hilfe, weil dann dort nicht die Sache besser ausgehandelt, aber wenn da ein Garant mit erscheint, wenn da ein Rechtsanwalt mit erscheint, dann ist das in den Denkkategorien dieser Behörden viel leichter einzuordnen, als wenn ich Laie komme und das gar nicht paragraphenmäßig servieren kann. Darum geht es. Also das als kleinen Tipp, wenn ihr mal mit so jemandem zu tun habt, dann sucht einen Rechtsberater.
Ich habe noch ganz kurz eine Frage. Wir hatten in der letzten Sommerfreizeit gehört, da wurde das angesprochen, Vergebung anbieten. Wie ist denn das gemeint? Ich habe das so verstanden, dass man zu jemandem hingeht und sagt, du, also ich habe das und das über dich gedacht, oder nee, du hast mir das und das angetan, aber ich vergebe dir jetzt. Ne, das
könnte ich nie von der Bibel bejahen, ich habe keine einzige Bibelstelle, die dafür spreche, und ich finde das eine Unverschämtheit.
Ja, ja.
Wenn einer das rät, ist ein falscher Weg.
Denn im Grunde genommen steckt dahinter eine Beschuldigung des Betreffenden.
Ah, ja.
Gott hat mich nicht zum Erzieher des anderen berufen. Das macht er selber. Kaffee. Da drüben gibt es Kaffee.